Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Dr. Herwig Oberlerchen ist heute mein Gast im Hörgangstudio.
Jawohl, ich bedanke mich für die Einladung.
Sehr gern. Sie kommen von weit her, Sie kommen aus Kärnten. Sie waren dort viele Jahre lang Primar der psychiatrischen Abteilung am Klinikum in Klagenfurt. Warum jetzt nicht mehr, dazu kommen wir vielleicht später noch in dieser Sendung. Jetzt soll es einmal um Ihr neues Buch gehen. Das heißt Einblicke, und diese gewähren Sie auch, nämlich in Ihre Tätigkeit, in Ihren Werdegang. Der Titel des Buches ist also ein programmatischer.
Jawohl, Geschichten aus der Psychiatrie.
Man kann es natürlich nicht sehen, aber das Cover des Buches ist sehr stark. Es ziehen Abrissarbeiten.
Ja, ich sitze im Büro des Neubaus der psychiatrischen Abteilung am Klinikum Klagenfurt, schaue nach Süden in Richtung der Karawanken, und hinten im Hintergrund sieht man die Reste des alten Hauptgebäudes, das ja am 1877 eingeweiht wurde. Dieses Gebäude wurde von links und rechts von großen Abrissbaggern angenagt, und so wie ein Vorhang sich langsam wegbewegt, konnte ich dann den Blick auf den alten Park gewinnen, bis zum Stadtpfarrturm sehen, bis zu den Karawanken sehen, aber gleichzeitig auch langsam das Verschwinden unter Anführungszeichen dieses Gebäudes war dann auch ein Bild für ein langsames Verschwinden der alten Psychiatrie, nicht nur was die Architektur betrifft.
Ich frage das auch deswegen, weil Autoren ja nicht immer eine Mitsprache haben bei der Covergestaltung ihres Buches. Hatten Sie das schon im Hinterkopf? Das könnte es sein?
Ja, genau. Ich dachte, das ist ein einzigartiges Bild. Der Verlag Drawa war sofort mit dem Bild als Cover einverstanden, weil es eben diesen Übergang vom Alten zum Neuen auf eine besondere Art und Weise symbolisiert.
Also was mich sofort gepackt hat bei dem Bild, ist dieser Übergang. Man sieht das Alte, das wegkommt, und wenn man schaut, man kann sich es zumindest vorstellen, es ist schon ein neuer Trakt auch zu sehen, der aber ebenfalls abgetragen wird. Also da heißt, es ist viel in Bewegung.
Ja, genau, und es symbolisiert dieses Bild die alte Architektur mit den 6-Bettzimmern, mit zum Teil Zimmern ohne Nasszellen, gehörten einfach sukzessive der Vergangenheit an und wichen einer modernen Architektur, lichtdurchflutete Zimmer, 2-Bettzimmer, Binnengärten, Dachterrassen und ähnliches mehr. Aber ich war ja auch irgendwie so der Primarius des Überganges an der Klagenfurter psychiatrischen Abteilung. Der Übergang, was weiß ich, von der dicken Kadex-Mappe zur elektronischen Patientinnen und oder elektronischen Fieberkurve. Alte Architektur, neue Architektur, wenig koordinierte Therapieangebote zu einem gut strukturierten Therapieplan, den die Klientinnen erhielten, und ähnliches mehr.
Wir haben Sie schon erwähnt, Sie waren lange Leiter der Psychiatrie in Klagenfurt. Ein Fach, das es nicht ganz leicht hat. Es gibt viele Vorteile, auch ein paar Mythen ranken sich darum. Mit denen wollten Sie aufräumen, als Sie angetreten sind. Ich zähle jetzt einfach ein paar Klischees auf, die Sie auch in Ihrem Buch anführen, und Sie sagen bitte kurz was dazu. Psychisch kranke Menschen sind aggressiv und unberechenbar.
Ja, das sind Mythen und Fehlmeinungen in unserer Gesellschaft, die leider weit verbreitet sind. Und mein Bestreben war es, nicht zuletzt auch mit diesem Buch, aber durch andere Aktivitäten zu einer Veränderung dieser Mythen und Fehlmeinungen in der Gesellschaft beizutragen. Deswegen haben wir zum Beispiel Parkfeste organisiert. Unsere Fortbildungsveranstaltungen waren für die Öffentlichkeit zugänglich. Ich habe viele Führungen durchs Haus gemacht, um einfach zu zeigen, wie eine Psychiatrie von der Innensicht aus sich darstellt.
Psychiatrien sind abgeschlossene Anstalten. Was hinter den Mauern passiert, das bleibt auch dort.
Ja, genau, das wollte ich auch mit dem Buch verändern. Ich habe einen tiefen Einblick gewährt, einerseits zum Beispiel in Therapieangebote, die die Klientinnen angeboten bekommen, aber auch in ganz persönliche Details meiner Rolle in einer Führungsposition. Welche Post bekommt ein Primarius von Angehörigen, von Klientinnen? Welche Briefe, Billets, aber auch anonyme Botschaften haben mich erreicht? Oder zum Beispiel, welche anonymen Schreiben haben mich in meiner in meinem Primariat beschäftigt, die oft breit ausgeschickt wurden, auch an verschiedene Pressestellen und zu denen ich Stellung zu beziehen, mich aufgefordert fühlte und ähnliches mehr. Wie hat der Prozess ausgesehen, bis wir einen Neubau in Klagenfurt endlich umsetzen konnten? Das Hauptgebäude ist umringt von einem schönen Park, der auch auf das Jahr 1877 datiert. Welche Geschichten haben in sich in diesem Park abgespielt? Zum Beispiel unsere Parkfeste oder ein Kunstprojekt aus den frühen 90er Jahren und ähnliches mehr. Also ich wollte einen Einblick geben in diese oft so ein bisschen unheimliche Binnenwelt einer psychiatrischen Abteilung.
Was man vielleicht auch glauben könnte, dass Menschen sehr, sehr lange in einer psychiatrischen Einrichtung bleiben müssen.
Ja, das waren zum Beispiel solche Fragen, die ich anlässlich von Führungen gestellt habe. Was glauben Sie, wie lange bleibt so der durchschnittliche Patient, die durchschnittliche Patientin bei uns an der Abteilung? Und da hörte ich oft Wochen bis Monate. Wir haben zwar in Klagenfurt als bekennende Sozialpsychiatrie eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer gehabt von etwas über dem Bundesdurchschnitt, konkret 15,6 Tage, aber das ist weit davon entfernt, wie viele Menschen glauben, dass ein durchschnittlicher Aufenthalt währt.
Was glauben die Menschen?
Wochen, Monate.
Wer bitte geht freiwillig in eine psychiatrische Einrichtung?
Auch das war so ein Klischee, das ich in diesen Führungen zum Beispiel immer wieder vor Augen geführt bekam. Niemand war oft die Meinung. Wer geht schon freiwillig an die psychiatrische Abteilung? Konkret waren es 2/3 aller Patientinnen und Patienten, die freiwillig zu uns kamen. 1/3 der Patientinnen in Begleitung der Exekutive oder bei Gefahr im Verzug ohne fachärztliche bzw. amtsärztliche Zuweisung.
Die Psychiatrie genießt ja nicht den allerbesten Ruf überall. Sie hat zum Teil, Sie schreiben selber, zum Teil haben Sie sich diesen Nagel ja selbst eingetreten, während des Kriegs und auch in der Nachkriegsära viel Reputation verloren. Sie zeichnet die Entwicklung Ihres Fachs historisch korrekt nach. Mit welchem Ziel?
Na, einerseits hat die psychiatrische Abteilung in Kärnten einfach eine ganz außergewöhnliche Geschichte, die eben mit dem Neubau 1877 beginnt, aber wir haben dann eine Ära in Klagenfurt zu betrauern, die 1938 begann und 1945 endete, nämlich die Ära der NS-Euthanasie. Und die beginnende Gedenkkultur in den 80er Jahren stelle ich ebenso dar, wie dann schließlich auch meine Bemühungen, nicht nur Publikationen zu schreiben, in denen die Abläufe genau geschildert werden, sondern auch unser Projekt der Angehörigenarbeit, Angehörige von Opfern der NS-Euthanasie. Wir waren in Kärnten mit der Tatsache konfrontiert, dass die damalige Landesirrenanstalt eine Tötungsanstalt war. Es wurden 739 Menschen ins Schloss Hartheim deportiert, weitere 700 Menschen danach in den 40er Jahren an der Abteilung in der sogenannten Siechenanstalt und im Hinterhaus aktiv getötet. Die Auseinandersetzung mit dieser menschenverachtenden Ära der Medizingeschichte war zögerlich in Kärnten, insbesondere in den 50er, 60er, 70er Jahren. Eine richtige Gedenkkultur ist erst Mitte der 80er Jahre konkret dann losgegangen.
Gab es da ein Einschneiden oder einen Punkt, wo Sie sagen, okay, ab da ging es los? Also ich kann mich erinnern, 1988 war so ein wichtiges Jahr. Wie war das in Kärnten?
Ja, ganz konkret 1988 war ein wichtiges Jahr. Da wurde ein Mahnmal im Psychiatriepark aufgestellt. Die Trauernde von Max Gangl. Es war eine in der Öffentlichkeit breit wahrgenommene Auftaktveranstaltung. Aber es hat dann immer wieder so Tage der offenen Tür gegeben, Gedenkveranstaltungen, wo diese Dinge auch sehr konkret angesprochen wurden. Gedenkkultur bedeutet ja nicht, dass man einmalige Ereignisse, Paukenschläge praktisch initiiert und damit glaubt, alles getan zu haben, sondern das muss ein kontinuierlicher Prozess sein.
Sie setzen sich für die Entstigmatisierung von psychisch Erkrankten ein. Das hört sich jetzt so technisch an, ist aber etwas, was ganz tief drin steckt in den Menschen. Quasi bei uns ist alles in Ordnung. Ja? Wir haben vielleicht irgendwelche Infektionskrankheiten, aber im Oberstübchen, da passt's. Warum ist das so wichtig, diese Arbeit? Ja, vielleicht auch gerade in Kärnten.
Ja, einerseits um diese Gedenkkultur umzusetzen, aber ganz konkret gibt es diese Fehlmeinungen, Mythen und Vorurteile gegenüber psychisch Kranken noch immer in unserer Gesellschaft. Gefährlichkeitsparadigma, psychisch Kranke seien gefährlich, hätten eine höhere Verbrechensrate. Freigeistparadigma, psychisch Kranke seien Freigeister, denen die Aufsicht Betreuung brauchen. Regressionsparadigma, psychisch Kranke würden sich wie kleine Kinder verhalten und müssten praktisch an der Hand genommen werden. All das sind Klischees, die natürlich für die Betroffenen sehr kränkend sind. Ein Ausweg bezüglich Entstigmatisierung ist, Begegnungen zu organisieren. Wie erwähnt, die Begegnungen an der Abteilung konkret. Wir waren eine Abteilung, die für die Angehörigen, aber auch für die Öffentlichkeit sehr offene Türen hatte.
Und wird das auch angenommen? Ich kenne so eine Einrichtung aus Wien, aus dem dritten Bezirk, viel verglast, man kann hineinschauen, aber ein wirklicher, sozusagen rein raus geht man da jetzt nicht. Wie schaut diese Begegnung aus?
Natürlich sollen die Stationen als solche nicht Begegnungszonen sein. Das sind die Rückzugsmöglichkeiten und Rückzugsorte für die Klientinnen, das ist klar. Aber wir haben im Neubau große Begegnungszonen gemacht mit einem Foyer, wo man sich treffen kann, wo Kaffee ausgeschenkt wird. Wir haben vorgeschaltet zu den jeweiligen Stationen wohnzimmerähnliche Begegnungszonen gemacht. Die Parkanlagen sind natürlich nicht nur für die Betroffenen frei zugänglich, sondern die Binnengärten auch für die Familien, die Patientinnen besuchen und ähnliches mehr. Also eine gute Mischung zu einerseits Privatsphäre für die Klientinnen, aber andererseits die Möglichkeit, sich in diesen Begegnungszonen tatsächlich zu treffen.
Überblickt man Ihr literarisches Schaffen, dann ist es so, dass Sie sich immer sehr tief hinein arbeiten in die Biografien historisch bekannter Menschen, aber eben auch Leute, die man nicht kennt, die man nur aus Briefen vielleicht kennt, Hinterbliebene oder eben Opfer der NS-Euthanasie. Jetzt könnte man sagen, dass damit müssen Sie sich ja quasi jeden Tag befassen. Was fasziniert Sie so sehr daran, dass Sie auch da eben darüber hinaus literarisch tätig werden?
Naja, das sind schon außergewöhnliche Biografien, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Zum Beispiel, wie ich das Buch über Kaspar Hauser geschrieben habe, war gerade der Versuch, Kaspar Hausers Herkunft gentechnologisch zu klären. Die intensive Auseinandersetzung mit Thomas Bernhard, einem Autor, der mich sehr fasziniert hat, hat mich hingeführt zu dem Zusammenhang zwischen seiner Biografie und seinem Werk. Aber letztendlich habe ich mich dann auch mit Patientinnen und Patientengeschichten auseinandergesetzt, zum Beispiel im Buch Propheten über die Schicksale chronisch paranoid schizophrener Menschen und wie aus deren Biografie auch erklärt werden kann, warum sie diese besondere Art der Erkrankung vielleicht ein Stück weit auch gewählt haben, um Schiefheilungen ihrer innerseelischen Konflikte sich selbst zu ermöglichen. Und irgendwann einmal war es dann auch für mich sinnvoll, in die eigene Biografie mich zu vertiefen. Und das habe ich dann in dem Buch »Das Schweigen wird laut« getan.
Wie gesagt, Sie haben es jetzt selber gesagt, vor einigen Jahren sind Sie auch ganz tief in Ihr eigenes Leben, in Ihre eigene Biografie, Familiengeschichte hineingetaucht. Sie erzählen darin eben von einer behüteten Kindheit, wie man sie sich heute fast kaum noch vorstellen kann. Ein gefährlicher Ort, beschreiben Sie einmal Ihr Zuhause. Ja, das ist mir immer noch sehr, sehr, sehr in Erinnerung. Eine messerscharfe sozusagen Beschreibung eines Wohnhauses, das gleichzeitig auch Werkstätte war, wo sehr viel gefährliche Werkzeuge herumgelegen sind. Zum anderen beschreiben Sie Aspekte, die verschwiegen wurden. Und das kann eben wahrscheinlich auch, Sie können sehr viele Leser nachvollziehen. Es gab Tabus, die wirklich beinhart verschwiegen wurden. Todesfälle aufgrund von Krankheiten, Mitgliedschaften bei der NSDAP. Suizide in der Familie. Jetzt, wenn man jetzt von dieser auf ihre Karriere abstellt, könnte man sagen, na klar, das Berufsweg war sozusagen schon vorgezeichnet, aber ganz so war es nicht. Sie hatten ursprünglich eigentlich ihr Lebensweg, wenn ich das verraten darf, spoilern darf, ist kein schnurgerader zum Primariat der Klinik in Klagenfurt, sondern zunächst ging es ganz weit weg, ans andere Ende der Welt. Wir können jetzt nicht alles nachvollziehen, aber so damit man ein bisschen ein Gefühl bekommt, wie medizinische Karrieren auch sein können.
Naja, nach der Matura brauchte ich eine gewisse Zeit der Orientierung. Es war für mich nicht klar, welches Studium ich wählen soll, wie überhaupt meine weitere berufliche Entwicklung sich abspielen wird. Und diese Orientierung habe ich versucht, durch eine lange Reise in Indien mir zu ermöglichen, um auch einmal im Abstand von dem behütenden Zuhause neue Pläne, neue Ideen zu entwickeln. Später war es dann klar, es geht in Richtung Medizin, insbesondere meine Erfahrungen als Zivildiener in einer Einrichtung für körperlich wie psychisch beeinträchtigte Menschen hat mir die Augen geöffnet, wie faszinierend diese Welt sein kann. Und während der ersten Jahre als Turnusarzt im Krankenhaus Klagenfurt hat sich dann der Weg eigentlich in Richtung Psychiatrie verdichtet und ich bin nach wie vor froh, dass ich diese 31 Jahre mit dem Schwerpunkt Psychiatrie 25 Jahre im Krankenhaus Klagenfurt verbringen konnte.
Sie sind, wenn ich das mir erlauben darf zu sagen, ein sehr nahbarer Wissenschaftler. Sie treten in der Öffentlichkeit auf, sie sprechen eben, das haben wir eh schon behandelt, Tabus an, auch in der eigenen Familie. Sie arbeiten eng auch mit Medien zusammen, ohne ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren. Man könnte auch sagen, sie erzählen Geschichten aus der Psychiatrie. Das ist auch der Untertitel ihres Buches. Das haben wir jetzt so nicht vorbereitet, aber würden Sie eine kurze Stelle aus dem Buch auch vorlesen?
Ja, gerne. Ja, wie gesagt, habe ich von meinen Klientinnen und Klienten Post bekommen, Karten, Billets, anonym und unterfertig, Wünsche, Beschwerden, Anregungen, das war 16,9 Kilogramm. Und diesen Karton habe ich zweimal übersiedelt, einmal vom Altbau in Neubau und dann nach meinem Verlassen des Krankenhauses vom Neubau nach Hause. Und ich habe da aus dieser riesigen Kiste so noch den Zufallsprinzip einzelne Wortspenden herausgezogen und da kann ich Ihnen drei vielleicht vorlesen.
Das sind Anschreiben an Sie von?
Von Klientinnen, eventuell Angehörigen, die bei mir im Büro gelandet sind, abgegeben wurden, tatsächlich über die Post verschickt wurden, mir bei Visiten übermittelt wurden und so weiter. Zum Beispiel: Lieber Herbig, ich erlaube mir höflichst, mich kurz vorzustellen. Mein Name ist AT, zum dritten Mal aufgenommen, derzeit geschlossene Station 10. Es gilt dort die goldene Regel, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Die Menschenwürde ist unantastbar, von der Putzfrau bis zum Primar, ein Team, ein herzliches Dankeschön. Oder aus einem mehrseitigen Gedichtband mit dem Titel Regenbogen, eine Anmerkung zur Gruppenvisite. Ich habe mich ja immer zu gruppentherapeutischen Angeboten bekannt. Auch unser Obermedizinmann ist mit im Bunde, in der flotten Runde. Er zwitschert wie eine Lerche, kommt zur Visite, sonst lese ich euch die Levite. Wer ist das? Na sonnenklar, er macht sich nicht rar, der Oberlerchner, der ist da. Und ähnliche 76-jährige Patientin schickt mir eine Hochzeitsanzeige und schreibt: Überraschung, wir haben geheiratet. Herzliche Grüße. Eine andere kurze Notiz, ein Foto in einem Billett mit der Aufschrift: Brauche keine Tabletten mehr, mein Hund ist Therapie genug. Aber ich bin ja nicht nur Sammler von solchen Wortspenden gewesen, sondern mir sind auch immer wieder kleine Geschenke in die Abteilung gebracht worden und die habe ich auch alle aufbewahrt. Das waren Schlüsselanhänger, ein Schweißtuch aus altem Leinen, Originalpackungen vom Linde-Café, ein Ferrari-Modellautos, in der Ergotherapie gezeichnete Mandalas, mehrere mitunter schmeichelhafte, mitunter weniger schmeichelhafte Porträts von mir, rote Nasen von den Clown-Doktors, Engelkerzen, ein gehäkelter Schneemann, ein aufblasbarer Schwimmreif.
Das heißt, da entstand auch, wie soll man sagen, eine enge Bindung zu diesen, oder mir fällt dazu ein, wenn meine Frau ist Lehrerin und es gibt Kinder, die, das ist jetzt ein schlechter Vergleich, aber es ist ein schiefer Vergleich, es gibt Kinder, die ihr Geschenke machen, das Zeichnen, etwas basteln, andere tun das nicht.
Ja, einerseits sind es Gesten der Wertschätzung gewesen, andererseits bekenne ich mich zur sogenannten Beziehungsmedizin. Das heißt, echte, kongruente Begegnungen sind gleichsam meines Erachtens ein heilsamer Boden, neben all dem, was wir an kompetenter pharmakologischer Begleitung und sonstigen Therapien angeboten haben. Echte, kongruente Begleitung heißt, man trifft sich auf Augenhöhe, man bespricht sich und in der jeweiligen Lebenswelt und man scheut sich auch nicht, sich als Person unmittelbar in den therapeutischen Kontext einzubringen.
Vielen Dank für diese Einblicke. Wir haben es eh schon genannt, Sie haben sich mit Biografien beschäftigt, mit Familiengeschichten, mit der Institutionsgeschichte ihrer Einrichtung. Was liegt jetzt an? Was kommt als nächstes? Oder machen Sie etwas ganz anderes jetzt?
Naja, ich habe ja das Krankenhaus Klagenfurt verlassen, auch mit dem Hintergedanken meiner Biografie doch eventuell eine neue Richtung zu geben. Ich publiziere zwar nach wie vor gerne und bin auch stolz, wenn ich im Lancet einen Fachartikel oder in der Neuropsychiatrie unterbringe, aber ich möchte Menschen auch erreichen mit Literatur. Und das ist jetzt so mein beabsichtigter Schwenk hin von der Fachliteratur hin zur Literatur, wo ich Geschichten erzähle. Und es gibt bereits einen neuen Vertrag mit Traber, wo ich einen Roman biografischer Natur schreibe, wo es um die das Persönlichkeitsmodell von C.G. Jung geht und wo ich eine auch sehr persönliche Hintergrundgeschichte skizziere, die mich zurückführt in die Zeit meines Studiums in Graz.
Das heißt, Sie bleiben der Wissenschaft weiter erhalten. Sie sind ja hier in Wien auf Besuch bei einem Kongress. Nehmen sich aber die Zeit für andere Interessen auch.
Ja, zweifelsohne. Und dadurch, dass ich ja nicht mehr im Krankenhaus tätig bin, sondern in der Praxis und an der Universität, habe ich tatsächlich mehr Zeit, jetzt meiner kreativen Ausdruckskraft mehr Zeit zu widmen.
Das ist auch etwas, was mir in Ihrem Buch aufgefallen ist. Sie haben sich ja Auszeiten klingt jetzt vielleicht falsch, aber Sie haben sich immer wieder zurückgenommen. Ja? Also ich habe es eh schon eingangs gesagt, das ist Ihr beruflicher Werdegang ist keine Direttissima, sondern ja auch kein Slalom, aber immer wieder unterbrochen oder leichten Umwegen. Ja, das ist aber nicht leicht. Also wenn man im Berufsleben steht und dann vielleicht auch eine Familie hat im Hintergrund. Wie nimmt man sich da heraus? Wie schafft man das?
Ja, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich schon zu einer gewissen Unkonventionalität neige. Aber ich war zum Beispiel der erste männliche Mediziner, der eine Karenzzeit im Krankenhaus Klagenfurt genommen hat, anlässlich der Karenz beider Söhne. Oder ich habe einmal den Eindruck gehabt, ich verliere die Lust am Arbeiten, ich bin irgendwie erschöpft, ich habe nicht mehr diese tägliche Freude am Kontakt mit den Klientinnen und habe mich da auch einmal für ein Dreivierteljahr aus dem Rennen genommen, vielleicht auch mit der Intention, ein möglicherweise drohendes Burnout zu verhindern. Es geht darum, mit Freude den Dingen im Leben zu begegnen und nicht mit drohender Erschöpfung und mit Überdruss. Und da ist es ab und zu schon sehr wichtig, innezuhalten, in sich zu gehen, achtsamen Umgang mit sich wieder zu pflegen, um zu spüren, in welche Richtung man sich weiterhin verbreiten will.
Herr Dr. Oberlerchner, vielen Dank für Ihren Besuch.
Ich danke für die Einladung und freue mich auf das nächste Mal.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.